Was liegt Gott für uns auf dem Herzen? Das ist die Leitfrage durch die 6 Wochen vor Ostern. Unser erster Abschnitt heißt Gemeinschaft mit uns. Das liegt ihm auf dem Herzen. Unsere Gemeinschaft mit ihm, das wünscht er sich. Letzten Sonntag ging es um das Angenommensein, dass Gott uns annimmt und dass wir unsere Identität in ihm finden dürfen als Kind Gottes. Ich habe nochmal das Bild von letzten Sonntag hier mitgebracht vom verlorenen Sohn. Ihr könnt es nicht alle, glaube ich, sehen, aber da ist abgebildet, wie der Heimkehrer von seinem Vater in die Arme genommen wird, der runtergekommene, verlorene Sohn, liebevoll von seinem Vater wieder willkommen geheißen wird. Heute geht es darum, was dann passieren soll mit dem Sohn, den Gott da so in seinen Armen hat, beziehungsweise auch mit dem anderen, der zwar zu Hause ist, aber irgendwie doch auch innerlich eine große Distanz zu seinem Vater hat. Also heute geht es darum, wie die Gemeinschaft, die Gott mit uns möchte, wie die uns verändert, was die Gemeinschaft mit Gott in uns bewirken soll. Und es gibt da ein biblisches Wort für das, was es heute geht. Das heißt Heiligung. Ich habe für die Überschrift für den Gottesdienst so beschrieben: Heiligung der Geheiligten. Wir sind geheiligt in Jesus. Das ist eine Tatsache, die hat Gott geschaffen durch Jesus. Und er möchte aber auch uns innerlich verändern, uns heiligen. Oder andere Formulierung ist, wie die Angenommenen, zum Vater angenommen, immer mehr bei ihm ankommen können, immer tiefer ankommen können. Das Wort Heiligung ist ein Wort, was vielleicht beim einen oder anderen unangenehm klingt, so nach Stress, nach Arbeit, da muss man an sich arbeiten, damit man heiliger wird. Es geht zurück, dieses Wort Heiligung, auf eine Aussage Gottes. Die taucht an verschiedensten Stellen im Alten und im Neuen Testament auf, wo Gott sagt von sich: Ich bin heilig, deswegen sollt ihr auch heilig sein. Wie sieht es nur aus mit dieser Heiligkeit Gottes? Wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, ja, wie geht es uns mit der Heiligkeit, die Gott hat? Rolf Dreyer hat es ja vorhin erwähnt, es gibt Arbeitsblätter draußen. Da habe ich einige Bibelstellen zusammengetragen, wo Menschen mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommen und was das mit ihnen macht. Nehmt euch Arbeitsblätter mit oder ladet sie von der Webseite runter. Das ist sehr, sehr spannend, sich das mal anzuschauen, und zwar in dem Originaltext, jetzt nicht nur von dem, was ich kurz hier in der Predigt erwähne. Und dann noch ein kleiner Tipp: Ich möchte so machen, dass auf der Webseite auch noch ein Arbeitsblatt eingestellt ist, das über das hinausgeht, was draußen ausliegt. Das müsst ihr euch dann selber runterladen. Das wären nämlich 12 Seiten zum Ausdrucken, und das können wir nicht machen, weil ich da die ganzen Bibelstellen in der Elberfelder Übersetzung noch mit ergänzt habe. Das heißt, ihr braucht die ganzen vielen Bibelstellen, die auf diesem Arbeitsplatz sind, dann nicht alle einzeln selber nachschlagen, sondern das Komfortable ist dann, wenn ihr das downloadet von der Website, dann könnt ihr da zügiger euch einen Überblick verschaffen, was alles zu diesem Thema zu sagen ist und noch viel, viel mehr. Rolf hat gestern so schön gemeint, man hätte auch sagen können, Genesis 1, also 1. Mose 1 bis Offenbarung 21, eigentlich dreht sich die ganze Bibel um genau dieses Thema. So, aber was passiert nun mit Leuten, die der Heiligkeit Gottes begegnen? Sie spüren etwas von einer Größe, die Gott hat, einer Kraft, einer Herrlichkeit, die uns in diesem Leben normalerweise nicht zugänglich ist. Und diese Begegnung mit Gott, die ruft dann bei den Leuten irgendwie eine Art von Ehrfurcht hervor. Sie spüren plötzlich, ich habe es mit einer Größe zu tun, einer Qualität, das bin ich gar nicht gewohnt, das kenne ich nicht, das geht über den Alltag und das Normale, auch vielleicht Frommsein hinaus. Und es hat zum Teil auch was Bedrohliches für die Leute, weil plötzlich eine viel, viel größere Wirklichkeit in ihr Leben hereinbricht, als das, was sie bisher kannten und womit sie klarkommen. Und manchen Leuten, die so mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert werden, denen ist sofort klar, also wenn sie sich jetzt nicht angemessen verhalten, dann ist aus. Dann können sie nicht weiter existieren. Oder andere spüren einfach nur, das ist, ja, die Heiligkeit Gottes passt nicht zu ihrem Leben. Sie können Gottes Göttlichkeit nicht standhalten, ihr nicht angemessen begegnen. Und sie spüren eigentlich, sie haben gar keine Chance, in der Heiligkeit Gottes zu existieren. Andere erleben es so, dass Gott ihnen sagt, was sie tun müssen, damit die Begegnung mit dem heiligen Gott für sie gut ausgeht. Da könnt ihr euch mal die Bibelstellen dann auf dem Arbeitsblatt anschauen. Diese Realität Gottes mit seiner Heiligkeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich empfinde die als ganz anders als das, was da hier dargestellt ist. Hier beim Rembrandt-Bild vor der Kanzel, da nimmt der Vater den verlorenen Sohn so ganz liebevoll, schützend, behütend in die Arme. Und das, was uns in der Bibel begegnet, wo die Leute mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert wurden, das ist etwas ganz, ganz anderes. Wie kriegt man das zusammen? Dass ja irgendwie Begegnungen mit Gott so unterschiedlich sein können. In der Bibel wird uns ein Grund dafür genannt. Das hat mit unserem Menschsein zu tun. Unser Menschsein ist geprägt von der Sünde. Wir sind unvollkommen, wir sind gottlos, jeder auf seine Art, in verschiedensten Bereichen. Wir sind verunreinigt durch Dinge, die wir getan haben, die nicht gut sind oder die andere uns angetan haben, die nicht gut waren, die Eingang gefunden haben in unsere Seele. Durch unseren Unglauben, wo wir irgendwo uns Gott lieber vom Leib halten wollen, weil wir vielleicht auch selber toll da sein wollen. Und das alles prägt unser Menschsein und das macht ein Problem mit Gott und der Gemeinschaft mit ihm. Es gibt im Neuen Testament die Aussage, Gott ist Licht und nichts Dunkles ist in ihm. Gott ist durch und durch gut, gut durch und durch rein, die Sauberkeit in Person, die Liebe in Person. Das alles ist seine Heiligkeit. Und das Dunkle, das tut sich mit dem Licht sehr schwer. Das kann es nämlich nicht aushalten. Das vergeht nämlich im Licht. Das kann nicht weiter Bestand haben. Aber das Dunkle ist in Konkurrenz zum Licht und wehrt sich deswegen gegen das Licht. Was macht aber jetzt das Dunkle, wenn das Licht immer stärker wird, wenn es immer mehr zunimmt? Um nicht zu vergehen, muss es fliehen, muss es sich zurückziehen. Und das Problem bei uns Menschen, wir sind so sehr in unserer Seele mit dem Dunklen verwoben, dass es uns im Grunde zerreißen würde, wenn Gott mit seiner Heiligkeit so direkt auf uns zugeht. Wir könnten uns gar nicht schnell genug von dem Dunklen trennen. Und das Dunkle müsste aber gehen, aber wir hängen mit dem Dunklen zusammen, sind damit verwoben, das würde uns schlichtweg zerreißen. Jetzt will Gott aber Gemeinschaft mit uns und möchte aber nicht, dass wir in der Gemeinschaft kaputt gehen, sondern dass er uns so umarmen kann, wie es dargestellt ist auf dem Bild vom Rembrandt. Und das Problem ist aber halt eben, seine Nähe bedeutet letztlich wegen unserer Sündhaftigkeit unseren Tod. Und der Lösungsansatz Gottes, das ist das, die schon länger im christlichen Glauben unterwegs sind, die wissen das, das ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das ist der erste Schritt, der auch hier dargestellt ist auf dem Bild vom Rembrandt, dass Gott uns annimmt, obwohl wir Sünder sind, dass er uns liebt, obwohl er uns kennt und weiß, was alles übel in unserem Herzen ist. Und man könnte sagen, Jesus ist für uns wie eine Art Strahlenschutzanzug geworden, damit das Licht, das von Gott ausgeht, uns mit unserem noch verwoben sein mit so viel Schlechtem und Gottlosen und Dunklem, dass wir dabei nicht zerrissen werden, sondern dass Gott mit uns in die Gemeinschaft treten kann über Jesus, ohne dass es uns zerreißt. Also durch Jesus kommt Gott uns auf eine Art und Weise nahe, die uns gut tut, die vielleicht auch Schlechtes aufdeckt, aber dann doch so, dass wir nicht davon zerrissen werden, sondern dass wir die Möglichkeit haben, verändert zu werden. Und zu erkennen, was uns nicht gut tut, was uns von Gott trennt und es dann auch loszulassen, damit es uns eben nicht zerreißt, wenn wir Gott noch näher kommen. Biblisch gesprochen könnte man sagen, dieser Schutzanzug Jesus, das ist in Jesus sein. So wird es von Paulus beschrieben. Und das passiert, wir kommen in Jesus rein, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir wissen, da sind wir, in Jesus sind wir begnadigt, weil Jesus für uns gestorben ist und wir ja auch mit ihm dann leben dürfen. Also wer in Jesus ist, wer gesagt hat, mein Leben gehört Jesus. Ich glaube an Jesus, dass er mein Erlöser ist. Wer das gemacht hat, der ist in Jesus, der ist durch Jesus geheiligt, der hat diesen Schutz vor dem, dass es eben mit Gott knallt, quasi aufgrund der eigenen Sünde in uns. Und das Spannende ist, die Christen im Neuen Testament, die werden trotz all ihrer Fehler und Unzulänglichkeiten, die man alle schön nachlesen kann im Neuen Testament, die sind alles keine vollkommenen Leute, aber sie werden trotzdem als Heilige bezeichnet. Sie sind geheiligt durch Jesus. Das ist so das eine. Wir haben diese Umarmung Gottes, wie sie dargestellt ist, auf dem Bild vom Rembrandt. Die Annahme, dass wir Angenommene sind in Jesus. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite geht es jetzt um die Heiligung. Dass wir als Geheiligte, die von Jesus eingehüllt, geschützt sind, dass wir in das hineinwachsen, was uns bereits geschenkt ist. Also Jesus umhüllt uns, umgibt uns und wir können immer mehr von innen raus in ihn hineinwachsen, in das, womit wir überkleidet sind. Also im Neuen Testament ist auch dieses Bild, wir haben Jesus angezogen, wie als hätte man Kleider, in denen man jetzt drinsteckt und unser Inneres, das soll dem Äußeren, den Kleidern, die wir durch Jesus anhaben, immer mehr entsprechen. Man könnte es auch in anderen Worten sagen, das, was uns durch Jesus, durch Gott geschenkt ist, das ist quasi erstmal was Äußeres, das soll in unserem Herzen immer mehr zu unserem eigenen werden, zum echten werden. Und das heißt, wir sollen tatsächlich als in Jesus Geheiligte immer heiliger werden. Und das habe ich jetzt mal dargestellt mit dieser Aufwärtslinie auf der Folie. Wir sollen von unseren Einstellungen, von unserem Verhalten immer besser werden. Immer mehr dem entsprechen, was Gott eigentlich möchte. Immer mehr mit unserem ganzen Antrieb innen und unserer Außenwirkung immer mehr in Einklang kommen mit dem Willen und dem Wesen Gottes. Das heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Also Leben und Glauben, das, was ich glaube und was ich lebe, soll zusammenpassen. Das soll Harmonie sein, Gleichklang, soll kein Widerspruch sein. Das, was ich in mir trage und was ich nach außen weitergebe, das soll authentisch sein, stimmig. Keine Widersprüche, kongruent, konsistent, deckungsgleich. Das ist das, was Gott erreichen möchte. Es ist wichtig zu wissen, die Vollkommenheit, die wird es erst in der Ewigkeit geben. Das sehen wir wunderbar im ganzen Neuen Testament, im Alten und im Neuen Testament, aber vor allen Dingen auch im Neuen sehen wir es. Die Geheiligten sind nicht vollkommen, die sind vollkommen gemacht in Jesus, aber innen sind sie noch nicht vollkommen. Da ist noch ganz schön was zu verändern. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt dieses Ziel der Vollkommenheit hier in diesem Leben erreichen, aber unsere Grundbewegung im Leben, die soll uns dem Ziel näher bringen. Und es ist ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess. Da werdet ihr auch ganz viele Bibelstellen finden im Arbeitsblatt. Und dieser Prozess der Heiligung, Wenn ihr euch das anschaut, was im Neuen Testament steht, das ist nicht in unser Belieben gestellt, wenn wir an Jesus glauben und mit ihm leben wollen, sondern es ist notwendig, dass wir uns diesem Prozess der Heiligung stellen. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir aus der Heiligung aussteigen, wenn wir sagen, ja, ich bin ja gerettet, Jesus ist ja für mich gestorben, aber an mir arbeiten, das brauche ich nicht und Gott nicht und ich bin ja so okay so und alles. Wenn wir da aussteigen und uns oder dem Ganzen uns verweigern, was Gott in uns an Neuem schaffen will, dann koppeln wir uns von Jesus ab. Und wenn wir uns von ihm abkoppeln, dann schränkt es sein Wirken in unserem Leben sehr ein. Insofern, es ist notwendig, dass wir als Nachfolger Jesu, als die, die das erlebt haben oder das erleben wollen, es auch ernst nehmen, dem Vater ähnlicher zu werden und ihn an uns arbeiten zu lassen. Damit das Ganze keine Schieflage bekommt mit dieser Aufwärtslinie da, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir von der Bibel her begreifen, unser Mitmachen in dem Prozess der Heiligung, dass wir uns darauf einlassen und uns dem stellen, dass wir ganz, ganz klar haben, das machen wir nicht, damit wir geliebt und angenommen sind, damit wir bei Gott willkommen sind. Das funktioniert nicht. Wenn wir das versuchen, ist völlig falsches Vorzeichen, dann müssen wir diese Linie uns hochquälen und aus eigener Kraft geht es sowieso nicht. Sondern der Prozess der Heiligung, wir können bei ihm mitmachen, weil wir geliebt angenommen sind. Das ist eine Tatsache, die immer mehr Wirkung entfalten soll in unserem Leben. Es gibt noch eine andere Linie, die ich euch jetzt zeige und die hilft uns, dass wir da nicht in eine Schieflage reinkommen. Jetzt geht es aus irgendwelchen Gründen nicht weiter. Wahrscheinlich sind die Batterien hier leer. Jetzt ist er da, gut. Ich habe da eine Abwärtslinie dargestellt. So kann sich das Leben manchmal auch anfühlen. Speziell dann, wenn man an ewigen Themen festhängt, wo man nicht weiterkommt. Oder wenn einen Schicksalsschläge ereilen oder einem ja irgendwie man keine Lösung für Probleme findet und es immer weiter abwärts geht. Und wenn so Sachen passieren in unserem eigenen Leben, wo wir merken, eigentlich bin ich gerade überhaupt nicht auf dem Aufwärtstrend, sondern es geht gerade abwärts bei mir, dann ist es ganz, ganz wichtig, die Grundbotschaft des Gleichnisses vom verlorenen Sohn wirklich zu inhalieren. Wir sind geliebt und angenommen, willkommen bei Gott so, wie wir sind. Und dass gerade die Linie abwärts geht, ist gar nicht, heißt nicht, dass wir nicht von Gott geliebt sind oder dass er uns strafen würde. Denn wir haben es vorhin gesungen, die Botschaft Gottes durch Jesus ist, wenn Gott zur Lösung unseres Sündenproblems sich selbst und seinen Sohn nicht verschont hat, dann kann er uns nichts Böses wollen, wenn er solche Sachen zulässt, dass es runtergeht. Ich verstehe es zwar vielleicht im Augenblick nicht, warum dieser Abwärtstrend da ist, warum gerade die ganzen Schwierigkeiten da sind, aber in Jesus dürfen wir darauf vertrauen. Er liebt uns, auch wenn es uns schlecht geht, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn uns irgendwelche Dinge von außen oder von innen ereilen, die uns richtig heftig zu schaffen machen. Ich werde jetzt diese beiden Linien miteinander verbinden. Dieses Bild hat mir mal sehr geholfen, den ganzen Prozess der Heiligung besser zu verstehen. Wenn wir in der Heiligung fortschreiten, also wirklich Fortschritte machen, also wirklich uns auf der Aufwärtslinie bewegen, tatsächlich unser Charakter verändert wird, unsere Einstellungen mehr dem Wesen Gottes entsprechen, sind wir auf der Linie nach oben. Aber gleichzeitig, wenn wir in der Heiligung fortschreiten, passieren auch andere Dinge, die uns immer mehr zeigen, wie unvollkommen wir tatsächlich sind und wie sehr wir angewiesen sind auf unseren Gott. Wie wenig wir uns selber erlösen können, wie wenig wir uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können. Und im Grunde nimmt die Erkenntnis der eigenen Sünde durch die Kluft zwischen dem Ideal und dem Ist, was wir wahrnehmen, eigentlich immer mehr zu. Das heißt, unsere Sündenerkenntnis nimmt zu, unsere Empfänglichkeit für Gottes Gnade nimmt zu und das ist Wachstum im Glauben. Und ich finde es so eine schöne Grafik, als ich die damals entdeckt habe in einem Heft, weil mir es geholfen hat, plötzlich zu sehen, wow, ich kann mich nach Wachstum im Glauben ausstrecken, ohne dass ich hochmütig werde. Ohne dass ich mich über andere erhebe, weil in dem Maß, wie ich Gott auf der einen Seite näher komme, führt er mich immer tiefer in die Realität meines wahren Ichs rein. Und das kann ich alles aushalten, weil er ein gnädiger und liebevoller und guter Gott ist. Ich möchte mit uns jetzt einen Bibeltext angucken. Der steht im Alten Testament. Er ist gerichtet ans Volk Gottes, an Israel. Und wir sind ja als Christen mit reingenommen ins Volk Gottes. Und deswegen habe ich jetzt diesen Text auch ausgewählt, weil er, finde ich, wunderbar auf den Punkt bringt, worum es bei der Heiligung geht. Dieser Text steht in Hesekiel, Kapitel 36, die Verse 23 bis 32. Ich lese ihn jetzt vor. Gott spricht zu seinem Volk, nachdem die wirklich großen Mist gebaut haben und Gott sein Volk scheinbar fallen gelassen hat, indem eben Israel ins Exil musste. Dann sagt Gott seinem Volk: Ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, in Klammern, weil ich euch ins Exil schicken musste, damit ihr was begreift, Klammer zu. Und die Nationen, also die Heidenvölker, werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Jahwe. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise, also durch das, was Gott an seinem Volk tut. Und dann sagt er weiter in Vers 25, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Dieses reine Wasser, das auf sie gesprengt wird, das sehe ich in Jesus verwirklicht. Und dieses Reinigen, das findet dann im Herzen statt, durch das, was jetzt noch alles kommt. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen. Das muss ich umblättern, gell? Ja. Hast du schon? Ach so, sorry, jetzt geht's doch. Und ich werde euch befreien. Nee. Vers 28, und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Also Gott wird seine Verheißungen wahrmachen. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Gemeinschaft mit ihm, da passiert's, ja, da klappt's, da stimmt innen, außen dann alles zusammen. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Jahwe. Das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Gott hat mir das vor 2 Wochen geschenkt, dass ich etwas davon erleben durfte. Gott zeigt mir eine Sünde auf, die ich vor 30 Jahren begangen habe. Ich habe die nicht mehr gewusst. Ich habe mich da nicht bewusst dran erinnert. Und Gott deckt es auf und ich habe mich echt geschämt für das, was ich damals gemacht habe. Und ich habe gemerkt, dass ich jetzt so weit war, offenbar, dass Gott mir diese Sünde aufzeigen konnte, ich nicht ins Bodenlose stürze, ich mich nicht dafür verdamme, sondern einfach nur dankbar sein kann, wie Gott in diesen 30 Jahren an meinem Herzen schon gearbeitet hat, dass ich heute mich dafür schämen kann und erschüttert sein kann, was ich damals gebracht habe. Mir kam letzte Woche ein Bibelwort in den Sinn. Das heißt ja, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das heißt, das, was alles in uns ist, in unseren Herzen, was alles nicht zu Gott passt, das muss alles zum Vorschein kommen. Wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, ob wir wollen oder nicht. Irgendwann kommt dieser Punkt. Und wer sitzt auf diesem Richterstuhl Christi? Das Lamm Gottes. Der, der sich für unsere Sünden selber hingegeben hat. Das ist das, was Gott im Grunde seinem Volk Israel damals, zum Beispiel in Hesekiel 36, schon vor Augen gemalt hat, dass das passieren soll. Das soll wahr werden, hier in dieser Welt, nicht erst in der Ewigkeit. Und genau das möchte Gott umsetzen durch das, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, die Sünde der Welt auf sich genommen hat und dass durch den Heiligen Geist dieser Neuschöpfungsprozess und dieser Reinigungsprozess, der in Hesekiel 36 beschrieben ist, in Gang kommt in den Gläubigen, in den Kindern Gottes. Ich habe zum Abschluss der Predigt hier noch was mitgebracht. Das war ja schon ein bekanntes Bild, was hier vor der Kanzel steht. Und ich habe noch ein neues Bild mitgebracht und es sieht so aus. Ein Wollknäuel, schöne blaue Wolle. Ich glaube, ihr wisst, wenn ich jetzt hier irgendwo da anfange zu ziehen oder irgendwie, was da mit diesem Wollknäuel passiert, oder? Wird es besser? Das verknotet sich. So kommt mir mein Leben oft vor. Wie so ein Wollknäuel und wenn ich dann dran rummache oder andere machen an mir rum, dann wird es nicht besser, sondern schlimmer. Und was wir bei Hesekiel 36 gesagt bekommen von Gott ist, er tut das Entscheidende. Wir sind doch gar nicht in der Lage, letztlich unser ganzes Leben zu entwirren und diese Einflüsse der Sünde in unserem Leben wirklich aufzulösen. Sondern wir brauchen einen Gott, der gnädig ist und der uns dann vielleicht tatsächlich hilft, dann plötzlich ein Ende zu finden, wo wir uns dann vorarbeiten können oder wie auch immer, da ist noch ein anderes Ende. Ja, jetzt wird es spannend. Ach, dann stellt man fest, das ist etwas, was man loswerden kann, was gar nicht dazugehört. Das war jetzt nicht geplant, aber da scheint das, da kommt nochmal. Also es ist sehr geheimnisvoll mit diesem Wollknäuel, wo da verschiedene Enden sind. Also ich werde mal zu Hause meine Frau fragen, woher dieses Knäuel kommt und was das für eine Geschichte hat. Ja, Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Und er möchte, dass es uns in der Gemeinschaft mit ihm gut geht und dass seine Heiligkeit uns nicht Nöte und Probleme macht, sondern dass seine Heiligkeit uns heilt, uns befreit, uns stärkt und ja, dass wir immer mehr Spaß dran bekommen an der Heiligkeit Gottes, immer weniger auf Abwehr gehen müssen und immer mehr Lust haben, weil Gott heilig ist, deswegen auch immer heiliger zu werden, Schritt für Schritt, so wie der Herr des Wollknäuels es mit seinem Wollknäuel macht, zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung in der Welt, was ja übrigens auch in Hesekiel 36 steht. Amen.